ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia Pedro.
ZIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Global Action Day war das Label, unter dem am vergangenen Samstag auf der ganzen Erde Menschen auf die Straße gingen, um für eine demokratischere Gesellschaft und vor allem gegen den ausufernden Finanzkapitalismus ihre Stimme zu erheben. Zuerst ein Blick nach Berlin. In Chile dauern die Proteste schon seit Monaten an. Dort stehen die Auseinandersetzungen um den Zugang zur Bildung im Mittelpunkt studentischer Proteste. Und zum Schluss ein Blick in die Schweiz, wo dieser Tage aus wissenschaftlicher Sicht begründet wurde, dass Europa so, also mit dem Fokus Geld und Kapital, nicht funktionieren kann. Seit Sommer kursierten in Internetnetzwerken Aufrufe zu einem globalen Aktionstag gegen die Krisenpolitik, gegen den Zustand der repräsentativen Demokratie und das Diktat der Finanzmärkte. Der Aufruf ging von der Initiative der Empörten in Spanien aus, die im Mai die zentralen Plätze in den großen Städten über Wochen besetzt hielten. Mit den aktuellen Protesten an der Wall Street und mittlerweile in den ganzen USA erhielt der Aktionstag weiteren Rückenwind. In ganz Deutschland gingen laut Attac am Samstag 40.000 Menschen auf die Straße. In Frankfurt steht seit Samstag ein Camp gegen der Europäischen Zentralbank, ebenso in Hamburg und Düsseldorf. Die größten Proteste gab es jedoch in Spanien. In Madrid ging eine 500.000 Menschen auf die Straße. Das Ende der Demo konnte dort nicht loslaufen, da die Spitze bereits an der Plaza del Sol angekommen war und den Platz ausfüllte. In Barcelona waren 400.000 auf der Straße, in Rom kam es am Rande einer Demo mit bis zu 300.000 Menschen zu heftigen Ausschreitungen. In New York versammelten sich 50.000 auf dem Times Square. Das Besondere dieses Protesttages war jedoch die wirklich globale Beteiligung. Von Australien über Japan, Südkorea, Europa und Nordamerika bis zu Demos in nordafrikanischen Staaten, Südafrika und Ländern in Südamerika ging am Samstag ein Weckruf über diesen Planeten. Traditionelle linke Bewegungen in Deutschland und anderswo können diese Mobilisierung nutzen und darauf achten, dass diese junge Bewegung nicht in nationalistische Richtungen abdriftet. Ein Bericht der Radiokampagne aus Berlin von eben dort.
Die ganze Welt geht heute auf die Straße und Berlin, Akkampada Berlin, empört euch, ist dabei. Wir sind private Menschen.
Mit diesem Aufruf zogen am Samstagmittag zwischen 6.000 und 10.000 Menschen los vom Alexanderplatz Richtung Regierungsviertel. Die Demo war für Berliner Verhältnisse zwar relativ klein, übertraf jedoch die Erwartungen um einiges. Keine Großorganisation stand hinter der Mobilisierung. Dementsprechend gab es keine Großbühne mit zentralen Rednern und Rednerinnen. Zur Demo hatten dezentral viele Einzelpersonen im Internet aufgerufen. Dementsprechend unterschieden sich auch die Teilnehmenden von gewöhnlichen Demos in Berlin. Rentner waren genauso vertreten wie ganze Schulklassen. Junge Studierende, ebenso wie Personalverantwortliche bei Siemens oder MitarbeiterInnen von schicken Werbeagenturen, die neben Hartz-IV-Empfangenden liefen. Für viele war das die erste Demo ihres Lebens. Dementsprechend vielfältig fielen die Motive aus, sich an der Demo zu beteiligen.
Ich laufe mit, weil ich denke, dass nur so können wir etwas bewegen, wenn wir wirklich auf die Straßen gehen und das Thema ansprechen. Es kann weiter so nicht gehen, wie das bis jetzt gegangen ist. Wir stehen also deswegen auch her, um klarzustellen, dass endlich auch die Politik ein bisschen handeln muss und nicht sich einfach andauernd von allen, von den Banken unter Druck setzen soll.
Weil ich gehöre auch von diesen 99%. Und deswegen, ich bin hier gegen Kapitalismus, für eine Gerechtigkeit.
Für die Freiheit, dass wir endlich selber entscheiden können, was läuft auf der Erde. Dass wir die Erde schützen können für unsere Kinder.
Ich komme aus Italien und ich denke, das ist ja richtig hier sein. Um alle zusammen protestieren und etwas verändern. Absatzlich in Italien.
Sind Freunde von dir in Italien heute auch auf der Straße?
Ja, in Rom.
Wir sind von der unabhängigen Montagsdemo und ich bin einer der Mitorganisationen. Wir haben am Mariannenplatz jetzt schon aufgebaut. Es ist eine Schande, dass von den Armen genommen wird und den Reichen gegeben wird, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderreißt. Und endlich wacht die Jugend auf. Wir sind bei der Montagsdemo meistens so ältere Menschen. Und endlich steht die Jugend auf, denn es geht um ihre Perspektive, es geht um ihre Zukunft. Und es ist eine Schweinerei, zu welchen Dumpinglehnen wir hier arbeiten müssen. Und immer wieder Studienplätze, die Qualität leidet. Und das Allerschlimmste ist, dass nur 1%, fast 80% besitzen. Das geht nicht mehr lange gut. Es geht ein Riesenriss durch unsere Gesellschaft. Und deswegen bin ich auf der Straße, dass unser Volksvermögen muss einfach anders verteilt werden. Und zwar zum Wohle des Volkes.
Genau deswegen.
Mit Geld spielt man nicht.
Mit Geld spielt man nicht, genau. Wir haben Kinder und deswegen sind wir hier.
Da gibt's viele Gründe. Unter anderem natürlich Solidarität mit den Leuten, die da in der Wall Street gefangen wurden. Dann auch Spanien, die da viel gemacht haben und die auch sehen müssen, dass in aller Welt gesehen wird, dass sie da unterwegs sind und dass sie da nicht irgendwelchen Repressalien allein ausgesetzt sind. Dann natürlich auch gegen diese Sache, dass jetzt schon wieder Banken unterstützt werden sollen von dem Geld, was die Bürger praktisch erwirtschaftet haben. Und auch Solidarität mit Griechenland, was mit der Bevölkerung dort und unter anderem mit Italien, Spanien, wo dieselben Probleme anstehen, wo es ja dann heißt, jetzt müssen sie Sparmaßnahmen machen. Und wir Deutschen kennen Sparmaßnahmen schon, wir haben uns nicht gewehrt und sehen dann, was dabei rauskommt.
Wir denken, dass es so eine Bewegung werden kann wie 89, ne, die friedliche Revolution, die dann die Sowjetunion in die Knie gebracht hat. Und jetzt muss man halt der Finanzoligarchie das Handwerk legen, ne, die Welt befreien, dass man freie Republiken hat, die sich wieder um ihre Bevölkerung kümmern können. Und den Euro kann man nicht mehr retten, das war auch nie das Ziel.
Ich bin immer berührt von den ganzen Demonstrationen auf der ganzen Welt, von denen ich gehört habe und habe mich sehr gefreut, dass heute in Berlin auch mal sowas stattfindet, wo ich auch mitmachen kann, ohne mit dem Flugzeug nach Chile zu reisen oder so.
Weil ich lange darauf gewartet habe, dass auch in Deutschland es anfängt langsam zu kochen und man die Möglichkeit hat, irgendwo so ein bisschen Ärger, Wut und Frust auch mal deutlich auf der Straße zu zeigen, also sowohl den Banken gegenüber als auch der Politik und ihrer Art, damit umzugehen.
Weil ich einfach unzufrieden bin, damit wie die Banken und irgendwelche unseriösen Ratingagenturen über unser Wohlergehen entscheiden dürfen. Weil es einfach fernab von der menschlichen Realität, von dem, was ich im Alltag merke, stattfindet. Und weil ich die Hintergründe da nicht ausreichend durchschaue und mich weiterbilden und gleichzeitig sagen will, nein, dass es so nicht weitergeht.
Dass es so nicht weitergeht, ist der kleinste gemeinsame Nenner der Proteste. Fertige Lösungen gab es wenige, von Forderungen nach der Finanztransaktionssteuer einmal abgesehen. Diese thematische Offenheit ist zum einen ein Vorteil, da sich nun wirklich die Mitte der Gesellschaft für Sozialproteste aktivieren lässt. Allerdings tummelten sich auch einige Verschwörungstheoretiker auf der Demo, bis hin zu einem Plakat, das zur Lynchjustiz aufrief. Traditionelle linke Bewegungen waren dagegen nur marginal zu sehen. Vertreter der Linkspartei liefen zwar mit einem kleinen Block mit, die ALB hatte die Antifa zur Demo aufgerufen, einen herkömmlichen schwarzen Block gab es jedoch nicht. Vor dem Kanzleramt erklärte ein Aktivist auf dem Lautsprecherwagen das Prinzip der Assemblas, der Versammlungen, wie sie in Spanien, Israel und den USA funktionieren.
Es gibt solche Regeln. Wenn wir zustimmen, dann machen wir so. Mit beiden Händen natürlich, kann ich jetzt nicht. Ablehnung sind die überkreuzten Arme. Und dann gibt es noch das Zeichen, wenn jemand sich wiederholt bzw. zu lange spricht, ausgewechselt werden muss. Lasst uns das praktizieren. Lasst es uns einfach probieren. So, wer will herkommen? Wer will das Mikro? Wer will erzählen, warum er hier ist?
Noch während dieser ersten Assembler begannen rund 3000 Menschen, die Wiese direkt vor dem Reichstag zu besetzen und drangen damit in die Bannmeile um das deutsche Parlament ein.
Wir wollen euch bitten, dass Leute von euch damit rüberkommen und sich damit vor den Reichstag setzen und überlegen, dort ein Camp aufzumachen. Darum meine Bitte, kommt mit rüber, direkt vor den Reichstag. Lasst uns den Platz direkt vor dem Parlament besetzen und dort unsere Forderungen artikulieren.
Nach einem ersten Räumungsversuch, der einfach an der Menge der Menschen scheiterte, blieben rund 1000 Leute bis kurz vor Mitternacht. Dann räumte die Polizei auch diesen letzten Rest. In ganz Deutschland gingen laut Attac am Samstag 40.000 Menschen auf die Straße. In Frankfurt steht seit Samstag ein Camp gegenüber der Europäischen Zentralbank, ebenso in Hamburg und Düsseldorf. Die größten Proteste gab es jedoch in Spanien. In Madrid kam eine 500.000 Menschen. Das Ende der Demo konnte dort nicht mehr loslaufen, da die Spitze bereits am Plaza del Sol angekommen war und den Platz ausfüllte. In Barcelona waren 400.000 auf der Straße. In Rom kam es am Rande einer Demo mit bis zu 300.000 Menschen zu heftigen Ausschreitungen. In New York versammelten sich 50.000 auf dem Times Square. Das Besondere dieses Protesttages war jedoch die wirklich globale Beteiligung. Von Australien über Japan, Südkorea, Europa und Nordamerika bis hin zu Demos in nordafrikanischen Staaten, Südafrika und Ländern in Südamerika ging am Samstag ein Weckruf über diesen Planeten.
Wir haben diese echte Demokratie jetzt aus Spanien übernommen und wir haben das mit Internet nach Deutschland getragen und es haben sich überall Gruppen gebildet und die agieren jetzt. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass ihr alle mitkriegt, dass wir jetzt nicht aufhören. Das fängt jetzt an. Wir haben uns jetzt getroffen und überall im Netz steht es, dass wir weitermachen. Spätestens, genau, spätestens in 3 Monaten sind wir hier zu 100.000, oder? Genau. Aber da ich kein Anführer bin und wir alle keine Anführer sind, müssen wir alle kommen und alle machen.
An den Bildungsprotesten in Chile beteiligten sich in den vergangenen Tagen insgesamt rund 250.000 SchülerInnen und Studenten, die teilweise seit mehr als 5 Monaten den Unterricht boykottieren. Sie verlangen gerechtere und bessere Bildungsmöglichkeiten. Ein Studium in Chile kostet jährlich tausende Dollar, so ist sichergestellt, dass wirklich nur die Sprösslinge der Eliten studieren können. Und trotzdem müssen die meisten Studenten Kredite aufnehmen und zur Finanzierung ihrer Universitätsausbildung. Die Polizei hat erneut Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Die Sprecherin der Studierenden Camila Vallejo bezeichnete die Härte der Repressionskräfte als beispiellos. Bewohner der Umgebung forderte diese auf, aus Protest gegen die Regierung mit Kochtöpfen und anderen Gegenständen für Lärm zu sorgen. Trotzdem besetzten die Studenten eine der Hauptstraßen und tanzten dort, bis sie von der Polizei vertrieben wurden. Das Freie Radio Helsinki aus Graz sprach mit David Lara über die Bildungsproteste in Chile.
Ich befinde mich gerade in Santiago de Chile seit 3 Monaten. Und ja, für heute ist schon auch in Santiago de Chile oder in ganz Chile auch einen Aktionstag. Man nennt hier Día de la Revolución. Und es werden heute auf den Universitäten von Chile verschiedene Veranstaltungen. Und dann wird sicher wieder einen Marschprotest geben. Und heute wird wieder die Polizei kommen. Also ja. Die Protestenaktionen sind hier überhaupt nicht friedlich momentan. Ja.
Und die Proteste, das geht ja schon seit Monaten. Du hast mir vor ein paar Wochen einmal gemeint, es ist historisch, was da passiert.
Seit 6 Monaten. Ja. Und es geht um die Bildungsreform in Chile. Und die Regierung zeigt bis heute also keinen Zeichen von etwas zu verändern. Die Studenten verlangen eine Gratisbildung, was den Reichen in Chile, das kommt sehr lächerlich vor, weil sie verdienen mit Bildung in Chile. Die Universitäten hier sind, die meisten sind privat und auch vom Staat, also die Studenten müssen sehr viel zahlen pro Monat an die Universitäten. Nur ein kurzes Beispiel, so ein Durchschnitt von den Schülern verdienen 200 Euro. Und die Studenten müssen viele 100 Euro also für den Studium zahlen pro Monat. Und das bedeutet, dass die Eltern müssen sich verschulden. Und es geht um Millionen hier. Also wenn du dein Studium abgeschlossen hast, hast du Schulden. Und je nachdem von der Karriere, das hängt immer ab, aber wir reden von hier von 20 Millionen Pesos, 60 Millionen Pesos. Das macht unmöglich für viele dann studieren zu können.
Ja. Aber die Bewegung hat sich auch noch verbreitet, oder? Also es gibt Unterstützung von den Gewerkschaften und so weiter.
Ja.
Wie ist das im Moment? Es gibt ja zum einen sehr starke Repression, also die Polizei schreitet sehr brutal ein, aber die Bewegung wächst. Ist das ein richtiges Bild?
Also ich bin fast jeden Donnerstag, es ist schon so, dass es jeden Donnerstag gibt Protesten in Chile und ich bin selber dabei gewesen und da brauchst du wirklich gute Sportschuhe, wenn du dabei bist, da muss man wirklich also laufen. Vor ein paar Monaten haben sie sogar auf die Demonstranten Scharfschütze geschossen, also sie haben geschossen und da haben sie einen Studenten getötet. Ja, das passiert jeden Donnerstag und es stimmt auch, die Studenten sind jetzt nicht alleine, sogar die Eltern gehen mit ihren Kindern auf die Straße, so wie die Gewerkschaften oder die verschiedenen Organisationen in Chile. Die Lehrer gehen auch, also das ist eine große Bewegung in Chile. Und ja, es wird von der Regierung nicht akzeptiert. Es wird sogar ein Gesetz erlassen, dass die Studenten, die protestieren oder die Polizei angreifen, sagen sie, sogar mit 3 Jahren Gefängnis wird das bestraft.
Es klingt zum einen sehr, sehr positiv, aber zum anderen auch sehr schwierig, also was du erzählt hast. Und für heute, hast du gemeint, gibt es auch, also da sind Aktionen, Demonstrationen geplant?
Heute, ja. Also heute um 3 Uhr Nachmittag, also hier in Chile um 3 Uhr Nachmittag, gibt es in der Universität de Chile, das ist genau im Zentrum von Santiago, in der Nähe vom Regierungshaus, gibt es eine große Demonstration. Und es kommen, also bei jeder Demonstration, muss ich sagen, kommen um die 100.000, 150.000 Personen, nicht nur Studenten, kommen zu jedem Donnerstag, zu jedem Protest in Santiago, auch in ganz Chile.
Ja, 150.000 werden es in Graz heute nicht sein, befürchte ich.
Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Ich glaube, die Menschen sollen einmal verstehen, dass die Situation, es betrifft uns alle, egal wo wir sind jetzt heute, ob wir in Österreich sind oder in Chile, es ist eine Sache, die uns alle betrifft. Also, dass es anderen gut geht, muss auch anderen Leuten schlecht gehen. Ja. Das muss sich einmal ändern, das geht nicht.
Die sozialen Proteste gegen das globale Finanz- und Wirtschaftssystem halten an, mit Demonstrationen und Sitzstreiks in Amerika, Griechenland, Italien oder der Schweiz, mit Bewegungen wie Occupy Wall Street oder Echte Demokratie jetzt. Doch nicht nur auf der Straße, auch in den wissenschaftlichen Schreibstuben rauchen die Köpfe. Wir befinden uns am Anfang einer sehr lang andauernden Krise mit düsteren Zukunftsaussichten. So lauten nicht selten die Thesen, vertreten von zahlreichen namhaften Ökonomen. Auch der Wirtschaftshistoriker Heinrich Bortis aus dem schweizerischen Fribourg ist dieser Meinung. Die Krise kann aber laut ihm auch eine Chance sein. Deshalb fordert Heinrich Bortis den konsequenten Übergang vom neoliberalistischen Kapitalismus zum sozialen Liberalismus. Das Freie Radio Rabe aus Bern hat sich mit ihm getroffen.
Die Schuldenkrise Europas und der USA hat definitiv auch die Schweiz erreicht. Mit massiven Eingriffen versucht die Nationalbank, den Franken zu stützen. Die Schweiz hilft somit tatkräftig mit, den Euro zu retten. An sich kann die Einführung einer Einheitswährung sehr sinnvoll sein. Auch in der Schweiz gab es früher unzählige verschiedene Währungen. Erst 2 Jahre nach der Gründung des Bundesstaates im 19. Jahrhundert wurde auch der Franken eingeführt. Warum, Heinrich Bortis, scheint die europäische Einheitswährung im Moment zu scheitern?
Mein akademischer Lehrer, das war ein Tessiner, Basilio Biucchi, der hat immer gesagt: Zuerst muss das politische Europa geschaffen werden, dann das wirtschaftliche Europa und die gemeinsame Währung muss den krönenden Abschluss dieses Einigungsprozesses bilden. Und heute macht man das gerade umgekehrt. Wenn die Wirtschaft nicht selbstregulierend ist, muss das fehlschlagen, weil die Ungleichgewichte immer stärker werden. Zuerst vor allem im realen Bereich, dass diejenigen Länder, die wirtschaftlich weiter fortgeschritten sind, sogar auf einem sehr hohen Niveau stehen wie Deutschland, dass die immer stärker werden und umgekehrt werden durch die Stärke der grossen Länder die schwächeren Länder sozusagen an die Wand gedrängt. Das hat man schon im 19. Jahrhundert gesehen. Friedrich List, ein großer deutscher politischer Ökonom, hat gesagt, Länder, die auf einem unterschiedlichen Entwicklungsniveau stehen, sollten nicht Freihandel aufnehmen, weil dann eben das starke Land das schwache an die Wand drängt.
Statt dass Europa einer gloriosen Zukunft entgegenschreitet, kämpft es überall darum, Staatsbankrotte abzuwenden. Investoren in der globalisierten Wirtschaft schauen im Moment immer stärker weg von Europa, aber auch von den hochverschuldeten USA. Geht der Westen dem Abgrund entgegen?
Nicht wahr? Wir haben ja jetzt gleichzeitig mit der Krise haben wir ja auch eine gigantische Umstrukturierung in der Weltwirtschaft. Dass neue Wirtschaftsgroßmächte auftauchen, wie China, Indien, Brasilien, Russland weiß ich nicht, zum Teil vielleicht auch, und dass sich die weltwirtschaftliche Aktivität immer mehr in diese Riesenländer verlagert. Ich habe schon das Gefühl, dass der Aufstieg des westlichen Kapitalismus, der ja begonnen hat so um 1500 herum mit den großen Entdeckungen, dann ist die industrielle Revolution gekommen, dass der heute zu Ende kommt. Dass wir wirklich an einer großen Wende stehen.
Heinrich Bortis, Sie sind ein Anhänger und auch ein ausgezeichneter Kenner von John Maynard Keynes. Der britische Ökonom gilt als einer der einflussreichsten Wissenschaftler des letzten Jahrhunderts. Er sprach dem Staat eine wichtige Rolle in der Wirtschaft zu. Der Markt würde die Wirtschaft nämlich nur ungenügend selbst regulieren. Seit den 80er Jahren, seit dem vermeintlichen Siegeszug des Neoliberalismus, wurde Keynes ins Abseits gedrängt. Sollten wir seine Theorien heute wieder ernst nehmen?
Keynes hat nicht nur eine ökonomische Theorie entwickelt, sondern Keynes hat eigentlich verstreut in seinen Schriften auch eine Sozialphilosophie entwickelt, ein Menschen- und Gesellschaftsbild. Den sozialen Liberalismus, und der impliziert, dass man die Gesellschaft als etwas Ganzes sehen muss. Also Mensch und Gesellschaft sind Ganzheiten, vor allem auch die Gesellschaft. Und das kann aber gefährliche Implikationen haben, weil die Liberalen sagen dann sofort, da ganzheitliche Betrachtung, das impliziert letztlich Totalitarismus und eine totalitäre Staatsform. Und das stimmt eben überhaupt nicht. Keynes hat eigentlich ähnlich wie Marx gedacht an das soziale Individuum und die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen sind dafür da, dass eben das Individuum seine Anlagen entfalten kann, prosperieren kann. Und ich denke jetzt hier natürlich in erster Linie an das Erziehungs- und Ausbildungssystem.
Einen großen Einfluss hatte Keynes auf die Wirtschaftspolitik vieler Staaten nach der Krise der 30er Jahre. Sie, Heinrich Portis, vertreten die These, die gigantische Krise von damals sei vergleichbar mit der Situation von heute und die Krise damals sei vor allem dank dem Zweiten Weltkrieg überwunden worden.
Ich wiederhole hier nur, was grosse amerikanische Ökonomen und Wirtschaftshistoriker sagen, vor allem John Kenneth Galbraith. Er hat immer gesagt, es war nicht der New Deal, der uns aus der Krise herausgeholt hat, sondern der Zweite Weltkrieg. Und der darauf folgende Kalte Krieg, der Rüstungswettlauf zwischen dem kapitalistischen Westen und dem sozialistischen Osten, das war auch die Hauptauftriebskraft für den, kann man sagen, gigantischen Aufschwung in den 50er und 60er Jahren. Sicher kamen noch andere Faktoren hinzu, relativ ausgeglichene Einkommensverteilung, Einrichtung von Alters- und Hinterbliebenenversicherung und so weiter. Aber der Rüstungswettlauf war die Hauptauftriebskraft hinter dem Aufschwung in den 50er und 60er Jahren.
Krieg kann offensichtlich keine Lösung für die momentane Krise sein. Eine Chance wäre die Entwicklung von neuen Technologien. Im 19. Jahrhundert hatte die Erfindung der Eisenbahn zu einem gigantischen Aufschwung geführt. Auch die Computertechnologie beschleunigte das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre.
Und jetzt könnte man sagen, wären Umwelttechnologien angebracht. Also umweltgerechte Technologien, Green Technologies oder wie man das auch immer nennt. Aber das Problem ist, wenn wir Umwelttechnologien realisieren, dann wird das heißen, dass die bisherigen traditionellen Technologien in den Hintergrund gedrängt werden und dass das Investitionsvolumen als Ganzes sich nicht erhöht. Man muss ja nicht vergessen, im 19. Jahrhundert gab es den sogenannten Eisenbahnaufschwung, einen gigantischen Aufschwung so von 1850 bis 1873, praktisch genau 100 Jahre vor unserem Aufschwung im 20. Jahrhundert. Und was ist bei diesem Eisenbahnaufschwung geschehen? Das Transportmittel Eisenbahn hat da ein anderes Transportmittel ersetzt, nämlich die Pferdekutsche. Und da sieht man natürlich sofort, man hat dann weniger Pferdekutschen gebaut und weniger Pferde gebraucht. Und auf der anderen Seite hat man aber Eisenbahn gebaut. Und das bedeutete natürlich eine gigantische Zunahme der Investitionen. Und diese gigantischen Investitionen in Eisenbahnschienen und Lokomotiven und Eisenbahnwagen waren eben hauptverantwortlich für den gigantischen Aufschwung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das kann heute nicht mehr stattfinden.
Heinrich Portis, Sie haben aufgezeigt, dass sich die Geldmenge in der Realwirtschaft in den letzten 30 Jahren vervierfacht hat. Im Finanzsektor hingegen hat sie sich in der gleichen Zeit vervierzigfacht. Die Wirtschaftskrise ist zu einem großen Teil eine Bankenkrise. Der Eindruck entsteht, Karl Marx hatte recht, der Kapitalismus schafft sich selbst ab. Aber was muss dann kommen?
Wir können es nicht zulassen, dass selbst für gute Arbeit relativ niedrige Löhne bezahlt werden, wie das in vielen Ländern der Fall ist, und dass einige Leute, die irgendwie an den Quellen sitzen, dass die Gewinne abschöpfen, dass also der reale Sektor sozusagen im Dienst steht des Finanzsektors, dass Unternehmungen Profite erzielen müssen, damit gewisse Aktionäre Dividenden einstreichen können und so der reale Sektor sozusagen den Finanzsektor ernährt, was heisst, aus Geld mehr Geld machen. Wir dürfen ja nicht vergessen, im Finanzsektor geschieht keine Wertschöpfung. Wertschöpfung geschieht nur im realen Sektor. Und der reale Sektor muss in einen guten Zustand gebracht werden. Und das kann nur geschehen durch eine ausgeglichenere Einkommensverteilung, dass man also für die gute Arbeit gute Löhne bezahlt, damit die Kaufkraft der Bevölkerung im Allgemeinen gestärkt wird.
So, Odile, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Morgen kommt CBFM dann vom Freien Radio aus Marburg. Bis dann. Tschüss.